Liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich, heute unter Ihnen zu sein, aber es geht ja nicht um mich oder um uns, sondern es geht um unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und das Kreuz ist das Zentrum und die Mitte unseres Glaubens zusammen mit der Auferstehung. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, hoffen wir auf Christum allein in diesem Leben, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Nun aber ist Christus auferstanden und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Und vorher ist er für uns ans Kreuz gegangen. Ich lese einige Verse aus Jesaja 53. Jesaja 53, wie Sie sehen, die Mitte der Schrift, einmal im wörtlichen Sinne, etwa in der Mitte der Bibel, aber auch im Alten Bund in der Mitte angesiedelt, ein paar Verse, die Verse 4 bis 7. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm eine große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vielen Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und ein zweites Wort wollen wir hören aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Ich lese die Verse 19 bis 21. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir wollen still werden und wollen beten. Lieber Herr und Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass du so sehr die Welt geliebt hast, dass du deinen einzigen und geliebten Sohn für sie gegeben hast. Wir danken dir für dieses Opfer am Karfreitag, dass der Sündlose die Last der Sünden der ganzen Welt getragen hat. Und wir danken dir, Herr Jesus, dafür, dass du bereitwillig und gern diesen Weg gegangen bist. Wir danken dir, dass wir aus deiner Gnade leben dürfen. Und wir bitten dich jetzt, dass du dich auch heute Morgen unter uns zeigst, als der, der uns einlädt, an dich zu glauben. Als der, der am Kreuz auch für meine Sünden gestorben ist, der auch mich im Blick hatte, mit meinem verlorenen Leben und mit meiner sündigen Natur. Wir danken dir, dass du diesen Weg im Gehorsam gegangen bist, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir durch dich leben dürfen. Und wir danken dir, dass wir, so wie Barabbas, durch dich frei geworden ist und so wie der Verbrecher am Kreuz durch dich neues Leben empfangen hat, dass wir auch heute dieses neue Leben aus dir nehmen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist und wir sind traurig, dass es durch unsere Sünde so weit gekommen ist. Aber wir bitten dich auch, lieber Herr, schenk uns die Freude, dass wir ein Opferlamm haben, das für uns geschlachtet wurde. Schenk uns den rechten Dank dafür. Deshalb tu du unsere Ohren auf und unsere Herzen, dass wir das, was wir von dir hören, mitnehmen. Dass du uns segnest in diesem Gottesdienst, dass wir keiner so herausgeht, wie er hineingegangen ist, und segne auch dein Wort, dass es nicht mein Wort ist, das ich nachher verkündige, sondern das Wort, das du haben möchtest und das du mir aufträgst. Wir bitten dich um deinen Geist zu deinem Wort und wir bitten dich auch, dass du uns reinigst mit der Macht deines Blutes, dass dein Wort bei uns auf fruchtbaren Boden fallen darf, dass es uns verändert, dass es uns immer mehr mit dir zusammenwachsen lässt. Amen. Geschwister im Herrn, unser Thema an diesem Karfreitag, und damit darf auch die Übertragung schon aktiviert werden, unser Thema an diesem Karfreitag, das Kreuz eint. Das Kreuz eint, aber ich möchte noch was nachschieben, das Kreuz entzweit auch. Und wir wollen hören auf das Evangelium für den Karfreitag aus Lukas 23 und ich lese die Verse 33 bis 48 in Lukas Evangelium Kapitel 23, den Kreuzigungsbericht, wie er dort geschrieben steht. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu, und die Obersten samt ihnen spotteten über Jesus und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn aber auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch oben über dem Kreuz geschrieben die Überschrift mit griechischen, lateinischen und hebräischen Buchstaben: Das ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du Christus? So hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Und wir sind zwar billig darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es war um die sechste Stunde und es war da eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und wandten wieder um. Soweit unser Wort. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich armer, der Zorn verdienet hat. Gib mir, um mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, alle, die Sie hier heute Morgen hier sind, aber auch alle, die elektrisch an ihren Rechnern und Fernsehern unseren Gottesdienst heute Morgen mitschauen, seid herzlich gegrüßt. Wir haben das Wort von der Kreuzigung gehört. Ein Theologieprofessor hat einmal in die Vereinten Nationen besucht und dort nach dem Andachtsraum gefragt. Und zuerst wurde er einmal belehrt, dass das nicht Andachtsraum heißt, sondern Meditationsraum. Und als er hinkam, da fand er dort statt des Kreuzes eine angestrahlte weiße Wand. Einfach nur nichts. Einfach gar nichts. Eine weiße Wand. Und so, liebe Geschwister, ist das heute an den meisten Flughäfen. So ist es in den Schulsälen, so ist es in den Gerichtssälen. Ich weiß noch gut, als ich ins Gymnasium kam nach Mannheim, da war in jedem Zimmer ein eichenes Holzkreuz drin. Und irgendwann in den frühen 70er Jahren, da wurde dann die Schule renoviert und da hieß es: Ja, jetzt haben wir die Kreuze alle in den Keller gebracht, wir wollen nicht provozieren. Ich habe dann eines dieser Kreuze mit nach Hause genommen, habe mir es vom Hausmeister erbeten und habe es dann bei mir im Wohnzimmer aufgehängt. So ist das heute. Kreuz ist nicht modern, liebe Geschwister. Selbst bei Bischöfen ist es nicht modern, dass sie sogar in Jerusalem ihre Amtskreuze abgelegt haben. Das ist klar, in einer Zeit, wo der Mensch sein Schicksal selbst in die Hand nehmen will, wo er selig werden will ohne Christus, da ist das Kreuz nicht modern. Karfreitag ist nicht modern. Das Kind in der Krippe an Weihnachten, das ist so schön romantisch, nicht? Davon hört man gern, da kommen dann die Leute und deshalb sind die Weihnachtsgottesdienste auch heute die bestbesuchtesten überhaupt. Aber Karfreitag? Christus am Kreuz, habe mich als Kind immer gefragt, ist jetzt der Karfreitag ein Trauertag oder ist ein Freudentag? Ja, kann man darüber diskutieren, könnten wir auch heute Morgen darüber diskutieren, sehr lange sogar. Er ist eigentlich beides. Er ist ein Trauertag, jawohl. Es ist ein Trauertag, weil es unseren Gott so viel Mühe gekostet hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass unsere Sünde so schlimm ist, unsere Trennung von Gott und so weit von ihm entfernt hat, dass wir nichts mehr von ihm wissen, dass er diesen Weg gehen musste. Aber andererseits auch ein Freudentag, dass ich nicht meine Sünde ewig mit mir rumschleppen muss, sondern dass ich sie abgeben darf an diesem Kreuz. Deshalb ist es auch ein Freudentag. Ja? Und Dieser Freudentag, der stellt Jesus ganz in den Mittelpunkt. Nicht nur die großen Kirchen, auch viele modernen Lieder kranken an Jesusvergessenheit, an Kreuzvergessenheit oder daran, dass man nicht mehr heute viel redet vom Blut Christi. Gott ja, aber Jesus, Jakobus sagt mit Recht, von Gott reden sie alle, die Teufel sogar, und die glauben auch und zittern. Selbst in Kirchen will man nichts mehr davon wissen, dass Christus für unsere Sünden starb. Ich möchte einen zitieren, das steht für viele andere, das ist der Eugen Drewermann, katholischer Theologe, der viele Schlagzeilen gemacht hat. Er schreibt einmal, Opfer- und Sühnetheologie war Jesus fremd, er wollte nicht sterben. Mich wundert, dass man diesen Mann nicht schon viel früher exkommuniziert hat und ihm die Lehrbefugnis entzogen hat, wenn er so etwas schreibt. Und doch, Christus wurde für uns Mensch, nur dafür, dass er am Kreuz für uns sterben konnte. Nicht, weil er die Gebote Gottes auslegen sollte, hat er auch getan. Der Bergpredigt, wo er die Gebote auslegt, wo er sagt, hört zu den Alten, das zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, wo er die Gebote Gottes auslegt. Aber er ist auch nicht Mensch geworden, um den Leuten zu sagen, dass sie nett zueinander sein sollen und dass sie auf CO2-haltige Stoffe verzichten sollen oder sorgsam mit Menschen und Tieren umgehen sollen. Nicht, das hätte jeder andere auch sagen können. Jeder andere jüdischer Rabbiner, jeder Buddhist oder da hätte auch die Greta ausgereicht, um das alles zu erzählen. Nein, weil er für unsere Sünden sterben wollte. Das ist Liebe. Das ist echte Liebe. Liebe, es wird ja so viel heute von Liebe geredet, aber das ist die Liebe. Es hat ein Dichter hat's ausgedrückt, der hat gesagt, willst du die höchste Höhe der ewigen Liebe sehen, dann musst du hin zum Gottessohne gehen, zum Kreuz des Gottessohnes gehen. Sehen Sie, ich habe hier eine Uhr liegen, ja, damit ich nicht meine Zeit vergesse bei der Predigt. Das ist immer bei uns Pfarrer so eine Gefahr. Aber wo kommt's jetzt auf diese Uhr, bei dieser Uhr darauf an? Nicht? Es gibt Uhren, die sind mit Brillanten besetzt, mit Diamanten, die sind Gold, die sind wertvoll, die kosten fünfstellig Geld, wenn man sie kauft, aber was nützt's, wenn sie stehen bleiben, wenn die Batterie alle ist, wenn sie die Zeit nicht mehr anzeigen, dann ist die Uhr wertlos. Oder wir können es auch beim Auto sagen, nicht? Ich hab früher mit Freude so ein Heckflossen-Mercedes gefahren mit Lenkradschaltung. Aber was nützt's, wenn der Motor kaputt ist? Was nützt's, wenn die Bremsen nicht mehr gehen? Und da ist nicht entscheidend, dass mein Auto einen Spoiler hat oder tiefer gelegt ist oder Radio oder CD-Spieler hat oder viele PS, sondern Motor, Räder und Lenkrad, nicht? Und das ist bei Jesus das Entscheidende, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er dort die Sünde der Welt auf sich genommen hat, dass er gestorben ist auf Golgatha. Und das war ein unreiner Platz, der war außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem, wo man die Reste der Opfertiere, die im Tempel geopfert sind, verbrannt hat. Das war ein Ort, an dem ein gesetzestreuer Jude sich normalerweise nicht hinwagen durfte. Und das war kein zufälliger Ort, sondern der Reine musste an einem unreinen Ort sterben. Und nun erleben wir, wie dort an diesem unreinen Ort das Kreuz zum Entscheidungsort wird. Ich habe es vorhin gelesen im 2. Korintherbrief. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und dieses Kreuz, so schreibt der 1. Korintherbrief, kennen Sie alle, Kapitel 1, Vers 18, den einen eine Torheit und den anderen ist es eine Gotteskraft. Da werden auf der einen Seite in der Ablehnung des Kreuzes Leute zu Freunden, die absolut nicht zusammenpassen würden. Herodes und Pilatus, ja, römischer Statthalter und einer, der in Judäa geherrscht hat. Da werden heute der Kommunist und der eiskalte kapitalistische Geschäftsmann zu Freunden, wenn es ums Kreuz geht. Da wird der Dichter Goethe und der kommunistische Philosoph Karl Marx, da werden die zu Freunden. Der sonst so religiös daherredende Goethe schrieb übers Kreuz: Wenige sind mir jedoch wie das Gift der Schlange zuwider. Der Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und Kreuz. Da wissen wir, wo dieser Mann gestanden ist. Das Kreuz auf einer Stufe mit Wanzen und Knoblauch, nicht? Da werden Feministinnen und Anhänger keltischen Heidentums auf einmal eines. Da finden sich unter dem Kreuz die liberalen Sadduzäer, die nur die 5 Bücher Mose für Wort Gottes hielten, und die gesetzlich-religiösen Pharisäer eins mit den mitgekreuzigten Terroristen. Und deshalb ist die Frage heute Morgen auch an uns: Wo stehst du? Was ist dir das Kreuz? Wir können ganz liberal mit dem Karfreitag umgehen, wie gewisse linke und grüne Kreise, die ganz auf die Abschaffung des Karfreitags drängen, mit seinem Feier- und Tanzverbot, nicht, die Abschaffung fordern. Das ist für sie nur konsequent. Und dieses Jahr hat ja Corona dafür gesorgt, dass es diese Diskussion gar nicht gibt. Oder wir können ganz religiös mit dem Karfreitag umgehen, dass uns an diesem Tag nur wichtig ist, wie ich es in manchen Familien erlebt habe, dass man kein Fleisch essen darf und dass man ernst daherkommt. Alles gut und recht. Wenn aber Jesus nicht dein Herr ist und du nicht mit deiner Schuld zu ihm kommst und ihm die Herrschaft gibst, dann nützt dir das alles nichts, dann bist du religiös und nicht gläubig. Und das macht einen Unterschied. Es gibt viele religiöse Menschen unter denen, die sich Christen nennen, die nie eine Wiedergeburt erlebt haben und die nur dieses Äußere sehen, so wie Goethe. Religiös ohne Kreuz. Religiöse Leute brauchen kein Kreuz. Da waren sie sich bei den Römern und bei den Juden einig. Und da sind dann die Linken und Grünen, die den Karfreitag abschaffen wollen, noch näher dran. Liebe Geschwister, das Kreuz anzunehmen, das heißt, Gottes Urteil über mein Leben anzunehmen. Ich bin Sünder. Ich bin schuldig vor Gott, ich bin getrennt von Gott, ich bin des Todes schuldig. Ich habe oft in der Berufsschule erlebt, dass mich diese jungen Leute gefragt haben, immer wenn eine Katastrophe passiert ist, ein Unfall oder irgendwas, ein Mordanschlag, wie kann Gott es zulassen? Ich habe dann immer zurückgefragt, wie kann Gott zulassen, dass du 18 Jahre gesund alt geworden bist und noch lebst und dein Leben voller Sünde und Schuld ist. Wie kann Gott das zulassen? So rum müssen wir einmal fragen. Oder anders ausgedrückt, Kreuzesbewusstsein zu wissen und zu begreifen mit seiner ganzen Persönlichkeit, was damals am Kreuz geschehen ist, das setzt Sündenbewusstsein voraus. Das setzt voraus, dass ich mir sagen lasse, dass ich getrennt von Gott bin, dass ich ein Sünder bin. Und nur wo ich dieses Urteil Gottes über mich stehen lasse, ich bin Sünder und habe keine Entschuldigung vor Gott, und weil der Herr Jesus für mich starb, habe ich das ewige Leben. Nur darum ist mein Verhältnis zu Gott in Ordnung gekommen. Das sollte jeder wissen, unabhängig, unbeabsichtigt eigentlich, hat es Pilatus in allen damaligen Weltsprachen ans Kreuz oben mit einem Schild schreiben lassen. Wir haben es gehört, der Judenkönig. Jeder sollte es lesen, jeder sollte es wissen. Gott hat dieses Schild benutzt. Eigentlich hat es Pilatus aus einer Verlegenheit, aus einer Ratlosigkeit anbringen lassen. Denn bei den Römern war es üblich, wenn sie einen gekreuzigt haben, Römer waren grausame, aber auf der anderen Seite wollten sie auch gerechte Leute sein. Und da haben sie dann auf ein Schild geschrieben, hier hängt der und der wegen Mordes oder wegen Terrorismus oder sonst irgendetwas. Und jetzt war der Pilatus ratlos, was soll er da hinschreiben bei Jesus, da hat er ja nichts getan. Und dann hat er dahin geschrieben, was die Juden ihm gesagt hatten, hier hängt Jesus, der König der Juden, und hat das unbeabsichtigt dann verkündigt. Er hat ja gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat es unbewusst verkündigt, weil das tatsächlich der große Versöhnungstag des Volkes Israel werden sollte. Wenn Sie heimkommen heute Mittag, lesen Sie einmal 3. Mose 16 daraufhin, den Bericht vom oder die Anordnung des großen Versöhnungstages in Israel, einmal im Jahr, nicht? Da gab's im Tempel die Dreiheitheilung, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Und das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester betreten. Das war immer mit dem Vorhang verschlossen. Nur einmal im Jahr, aber nachdem er zuerst einmal Buße für sich selber getan hat und sich selber mit dem Blut der Opfertiere gereinigt hat, dann durfte er einmal im Jahr hinein ins Allerheiligste, den Ort der Gegenwart Gottes, um dort für die Sünden des Volkes stellvertretend Sühnung zu tun. War sogar so genau gehalten, dass man an seinem Fuß ein Seil angebracht hat, dass wenn er da drin irgendwie eine Schwäche bekommen sollte oder umfallen sollte oder irgendwie Herzanfall oder so irgendwas, dass man ihn dann herausziehen konnte, dass kein anderer da hinein durfte. Denn in der Gegenwart Gottes, wer in die Gegenwart Gottes gerät, muss sterben, in die Heiligkeit Gottes. Und das wussten die. Und deshalb haben sie diesen großen Versöhnungstag einmal im Jahr gefeiert. Sonst war das Allerheiligste mit dem Vorhang verschlossen, der dann bei der Kreuzigung Jesu zerrissen ist, von oben nach unten übrigens, nicht von unten nach oben, nicht vom Menschen hin zu Gott ging die Erlösung, sondern von Gott zu uns Menschen herunter. Deshalb die Frage, wie stehst du zu dem König der Juden, der unser Hohepriester geworden ist? Es gibt zwei Wege mit Jesus am Kreuz umzugehen. Und die sehen wir noch deutlicher an den beiden Verbrechern und auf die wollen wir uns jetzt ein wenig konzentrieren. Beide hatten ihren Prozess hinter sich. Beide waren sie wahrscheinlich Terroristen. Beide hängen sie am Kreuz. Beide haben den Tod vor sich. Und so wie wir auch. Ja? Bei uns ist es ja auch nicht anders, auch wenn wir nicht am Kreuz hängen. Im Grunde genommen haben wir alle den Tod vor uns. Es ist noch keiner weitergekommen, hatte mal einer gesagt, als er so Glaubensgespräch geführt hat und einer da besonders schlau sein wollte. Dann hat er gesagt, ich lasse dich deinen Weg weitergehen, brauchst keine Angst zu haben, ist noch keiner weitergekommen wie bis zum Friedhof. Und dort kriegt sie Gott sowieso alle. Ja, und so war es mit den beiden Verbrechern. Und wir haben auch den Tod vor uns, auch wenn wir meinen, wir könnten mit unserer Schuld selbst fertig werden und selbst den Weg zu Gott zurücklegen und selbst das ewige Leben verdienen. Das haben die beiden auch gedacht. Die hatten die gleichen Voraussetzungen. Und doch der eine ist selbst angesichts des Todes voller Hass. Für ihn gilt die Parole, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das schreit er auch dem Herrn und den Volksmassen entgegen. Für ihn kommt die Macht aus den Gewehrläufen, wie Mao Zedong einmal geschrieben hat. Schuld war er nicht. Schuld waren die bösen römischen Besatzer, die Amerikaner der Antike, wenn ich mal so sagen darf, die das Land genommen hatten. Schuld hatte er nicht, denn er hätte allen Grund gehabt, von edlen Motiven zu reden. Er hätte sich damit ins gute Licht stellen können, wie das jeder Verbrecher Und wie das auch wir mit unseren vielen Ausreden tun oft. Schuld, das war er nicht, schließlich war er kein Wegelagerer, der die Leute ausraubt, sondern eher so ein Robin Hood, der aus edlen Motiven heraus handelte. Wir suchen ja bei den schlimmsten Taten oft noch was Edles abzuringen. Schuld waren die schlimmen Verhältnisse, schuld waren die anderen. Schuld sind Sie mit Ihren veralteten Moralvorstellungen, hat einer aus meinem Heimatort einmal, der in einem Ehebruch ein Kind gezeugt hat und es dann im Rhein ertränkt, seinen Richtern beim Prozess entgegengerufen. Schuld sind Sie, meine Herren, mit Ihren veralteten Moralvorstellungen. Das war in den 50er Jahren. Schuld sind die bösen Leute, die uns geärgert und provoziert haben, der prügelnde Vater, die gefühlskalte Mutter und so weiter. Die sind schuld, aber niemals wir. Und das ist weder ein Sünden- noch ein Kreuzesbewusstsein. Wie ganz anders unser Herr und wie ganz anders der mitgekreuzigte Verbrecher. Unser Herr betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt nicht, die Juden sind schuld, die Römer sind schuld. Nein. Und der andere Verbrecher, der ist jetzt aufgewacht aus seinem Kirchenschlaf, aus seiner Selbstgerechtigkeit und seinem Gesetzesglauben. Der bevorstehende Tod, er hat ihn unsanft geweckt. Manchmal wachen die Leute auf, wenn der Tod ihnen vor Augen steht. Da wird es existenziell, da wird man ehrlich. Dieser mitgekreuzigte Verbrecher hatte zwei Wecker. Der eine war die schmerzhafte Qual und der andere war sein Blick auf Jesus, auf den Mann in der Mitte. Und das ist eine der Aufgaben auch unserer Gemeinden, Wecker zu sein. Leute darauf hinzuweisen, auf den gekreuzigten Jesus, sie aufzuwecken aus dem Irrtum, der Glaube bestünde nur aus Mitmenschlichkeit und aus Nächstenliebe. Oder nur darin, die Gebote zu halten. Da scheitern wir doch schon am ersten, wenn wir ehrlich sind gegen uns selber. Wenn ich in der Berufsschule die 10 Gebote, Jakob nicht, wir behandeln ja im Religionsunterricht dann immer wieder die 10 Gebote. Und wenn man dann gefragt hat, welche Gebote kennt ihr so, Berufsschüler, dann sagen sie, ha, sollst nicht stehlen, sollst nicht töten. Alle die auf der zweiten Tafel, immer die von der zweiten Tafel, die kamen dann, die wussten sie. Aber dass diese ganze Gebote eigentlich unter der Überschrift des ersten stehen, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das haben sie oft nicht gewusst. Ja? Und dass da schon das Problem ist, dass wir dieses erste Gebot schon nicht halten können, dass das das Schwerste ist von allen, denn Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und da hat jeder etwas, woran er sein Herz hängt. Fragen Sie sich einmal, was ist das in meinem Leben, ohne das ich nicht sein könnte? Ja? Hoffentlich kommt der Name Gott dabei heraus, nicht was anderes. Ja? Schon da scheitern wir mit dem Gebote halten. Der mitgekreuzigte Mann, der ist aufgewacht. Und wir wollen ein wenig betrachten, wie das vor sich ging. Es ging in mehreren Schritten. Zuerst spricht er von Gott fürchten. Er sagt zu dem anderen, und du fürchtest dich nicht vor Gott. In den Sprüchen steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Glaube beginnt dort, wo wir Gott ernst nehmen. Gott erwartet eigentlich von jedem Menschen, auch von dem, der nicht glaubt, dass er weiß, dass es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat. Im Römerbrief steht an den Werken der Schöpfung, sehen wir, da wird erkannt, dass es einen Gott gibt. Nicht? Glaube beginnt dort, wo wir anfangen, Gott zu sehen und sein Wort und ihn ernst zu nehmen. Wo wir es so hören, als dass es zu uns gesagt ist. Wo wir spüren, es betrifft mich. Es ist nicht zuerst eine Botschaft für meinen Cousin, der mich betrogen hat, oder für die Nachbarin, die so gern über andere Leute redet, nicht? Das schafft dann auch Distanz, wo ich anfange, Gott ernst zu nehmen. Gottes Wort zu hören, für mich zu hören, schafft das Distanz zu den anderen, die nicht glauben. Ich habe Freunde verloren damals, als ich zum Glauben kam. Sicher könnten manche von Ihnen auch erzählen, wie das ist, dass manche einem sehr schnell die Sympathie und die Freundschaft kündigen, wenn wir sagen, woran wir glauben und an Glauben bekennen. Hier war es der Mitgekreuzigte, nicht? Es schafft Distanz zwischen dem, der wirklich von Jesus gerettet ist, der glaubt, und dem, der nur religiös ist, nur fromm ist, in einem gesetzlichen Sinn, wie die Pharisäer sie waren. Zum Zweiten, er schätzt seine Lage realistisch ein. Er sucht keine Ausreden und Ausflüchte mehr. Er versucht nicht mehr, seine Taten zu veredeln. Er sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er erkennt seine Sünde. So wie es im Römerbrief heißt, der Tod ist der Sünde Lohn. Er hört auf, die Schuld auf die anderen zu schieben. Gibt ja drei Wege, mit Schuld umzugehen bei uns Menschen. Ich habe noch nie einen Schüler erlebt, in der Berufsschule, in der Grundschule, in der Hauptschule, der sagt, Herr Pfarrer, ich war's. Nein, die hat mich geärgert. Der hat das und das gemacht und dann habe ich erst zugeschlagen und dann habe ich erst das und das gemacht. Also Schuld wird immer zuerst auf die anderen verschoben. Der war es, nicht ich, die Gesellschaft war es, ich habe vorhin schon ein wenig angedeutet. Oder was heute oft modern ist, ja, das war früher Schuld. Da hat man die alten Moralvorstellungen gehabt, das war vor 68, wo man noch diese alten Moralvorstellungen, aber heute sind wir doch befreite liberale Leute, da ist doch das keine Schuld mehr. Ich habe mal so lachen müssen, ich habe eine Frau gekannt, die hat einen Mercedes-Sportwagen gefahren, so einen ganz flotten Wagen. Und da ging es dann um irgendeine Frage, es ging glaube ich um die Frage, dass ich sagte, Homosexualität ist Sünde. Und da sagte ihr Gesprächspartner, was, das sagt jemand, der so einen flotten Sportwagen fährt. Also damit stand dahinter, ohne es ausgesprochen zu haben, wer so einen modernen Wagen fährt, zu dem passt nicht eine so veraltete Einstellung. Das stand hinter dieser Theorie. Ja? Und das ist die zweite Art, mit Schuld umzugehen, dass man sagt, na ja, ist doch heute keine Schuld mehr, das hat man früher gemeint. Und das dritte, wie wir oft mit unserer Schuld umgehen, ist, dass wir sagen, das machen doch alle. Machen doch alle, ja? Sie wissen, in dieser Corona-Zeit jetzt sind die meisten Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Ja? Verboten, die zu öffnen. Stellen wir uns vor, alle Einzelhändler würden sagen, ich mache das aber nicht, ich mache mein Geschäft auf heute Morgen. Ja? Und da wäre ganz schnell diese Gesetzgebung hinfällig geworden. Ja? Weil alle gegen so viele hunderttausend Einzelhändler in Deutschland könnte der Staat nichts mehr machen. Und so ist es auch hier, dass die Leute sagen, wir machen doch alles so, wir sind doch alle Sünder. Ist ja interessant, die Leute wohl sagen, wir sind alle Sünder, aber wenn man sie dann konkret anspricht darauf, dann wollen sie es nicht sein. Ein Pfarrer, der nach dem Krieg einmal mit anderen Pfarrern im Abteil beten wollte, in der Eisenbahn, und da haben sie erlebt, dass immer wieder andere Leute da reinkamen. Und wie halten wir uns die jetzt vom Leibe, dass wir ungestört sind beim Beten? Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat ein Schild hingehängt vor die Abteiltür nur für Sünder. Dann kam keiner mehr, dann waren sie ungestört da drin. Ja? Oder stellen Sie sich vor, gerade wenn die Leute sagen, wir sind doch alle Sünder, dann sagen Sie es mal, jawohl, das sind Sie auch, Sie haben das und das und das gemacht. Ich habe das mal gemacht bei einem Bürgermeister meines Heimatortes, als der Krebs hatte und ich habe ihn besucht. Und da sagte der zu mir, das war die Begrüßung, jetzt bin ich 53 Jahre alt und mich holt der Teufel. Da habe ich zu ihm gesagt, das stimmt, Chef. Ich habe ja früher immer auf dem Rathaus gearbeitet, deshalb sagte ich, Chef. Sag ich, jawohl, Chef, Sie holt der Teufel. Bei ihrem Lebenswandel, bei ihrem, was, und dann habe ich so aufgezählt, was er alles gemacht hat, sie holt der Teufel. Dann hat er mich ganz dumm angeguckt. Er hat natürlich erwartet, ah, nein, sie kommt durch den Himmel als guter Bürgermeister. Nein, nein, sie holt der Teufel. Sie habe richtig das ausgesprochen und ich habe ihm gesagt, darin sind sie viel weiter wie andere Leute, die das nicht mal merken, dass sie der Teufel holt. Ja? Und dann habe ich ihm das Evangelium gesagt und er hat es angenommen. Das ist das Schöne, dass dann jemand auch das Evangelium annimmt. Ihn hat nicht der Teufel geholt, da bin ich fest überzeugt hinterher. Aber ihr Lieben, das ist unsere Art, mit Schuld umzugehen. Und der Verbrecher am Kreuz hört damit auf. Er sagt nicht mehr, das hat man früher so gesehen und so weiter. Das Dritte, was er sieht, der Mitgekreuzigte. Der hat keine Schuld. Der stirbt als Gerechter. Und er nennt Jesus Herr. Ja? Er sieht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und er kann Jesus Herr nennen. Und heute gilt das Wort vom Apostel Paulus. Niemand kann Jesus Herr nennen, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Viertens glaubt er, dass Jesus der Herr der Ewigkeit ist, dass wir einmal nach unserem Tod vor ihm stehen werden. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, ruft er mit letzter Kraft. Das sind keine wohlgeordneten liturgischen Sätze. Das sind keine gregorianischen oder bachschen Choräle. Das ist ein Satz aus seinem Herzen. Und damit vertraut er auf Jesus. Der kann mir helfen. Der ist besser als meine falsche Befreiungstheologie, die ich bisher vertreten habe und die mir den Tod brachte. Der bringt mir das Leben. Der ist besser als jede Revolution, die nur Strukturen und Verhältnisse ändert und eine dem Tode verfallene Welt flicken will und wo zuerst dann der Zar in goldenen Palästen gewohnt ist und dann der Stalin und die Revolutionäre. Ja? Und in Frankreich, da haben sich gegenseitig die Köpfe abgeschlagen. Nein, Christus beginnt nicht die Änderung mit der Änderung äußerer Umstände, sondern er beginnt sie mit meiner Innenwelt, mit meinem Herzen. Und deshalb hat er zuerst Sünden vergeben, bei der einen Begebenheit und dann geheilt. Und fünftens erfährt dieser Verbrecher vom Herrn eine Antwort. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Verbrecher, der Terrorist, ist im Paradies vor den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die nur über Jesus spotten, steig herab vom Kreuz, hilf dir selbst. Um im Paradies zu sein, verstehen Sie mich richtig, braucht es keinen moralischen Lebenswandel, sondern nur die Umkehr von meinem bisher unmoralischen. Sie haben es richtig verstanden, ja? Um ins Paradies zu kommen, braucht es nicht einen moralischen Lebenswandel, sondern die Umkehr von meinem bisher unmoralischen. Und das hat dieser Verbrecher erlebt. Das ist Gnade. Zu bekommen, was er nicht verdient und sich nicht verdienen konnte. Bei dem Mann am Kreuz ging es buchstäblich übers Sterben, dass er heute, an diesem Tag, im Paradies war. Heute beginnt sein neues Leben im Glauben. Und so lädt Jesus auch uns zur Entscheidung ein. Heute. Nicht später, wenn wir alt sind. Wenn es zum Sterben geht, wie bei diesem Mann. Wir verschieben es oft viel zu lange. Wir hängen zwar nicht wie die beiden Verbrecher hier am Kreuz. Und doch wissen wir, dass unser Leben befristet ist. Vielleicht haben wir auch bisher viel zu sehr für irgendwelche vorletzten Inhalte gelebt, weil wir es nicht besser wussten. Aber wenn du es merkst, dann mach es wie der Gekreuzigte, dass ein Leben im Urteil Gottes sieht und aufhört, vor der Sünde davonzulaufen, dass ich ihm anvertraut dem Herrn Jesus. Kreuzesbewusstsein schafft immer auch Sündenbewusstsein. Wir sind von der Frage ausgegangen, was ist der Karfreitag? Trauer oder Freudentag? Beides. Trauer, weil wer vom Karfreitag redet, der muss auch von unserer Sünde reden. Und das ist ein Trauertag, dass der Preis für unsere Erlösung so teuer war, dass Jesus nicht nur am Kreuz starb, sondern dass er auch noch die ganzen Sünde, den ganzen Fluch der ganzen Welt getragen hat. Aber der Karfreitag ist auch ein Freudentag, dass Gott uns den Weg zu ihm geöffnet hat durch seinen Sohn und dass wir glauben dürfen und dass wir zu ihm kommen dürfen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selbst dafür gesorgt hast, dass Menschen zu dir finden wie dieser gekreuzigte Verbrecher, dass er umkehren durfte, dass er neues Leben aus dir empfangen durfte. Du hast ihm Hoffnung gegeben und du hast ihm ewiges Leben geschenkt, das nicht mit dem Tod endet, sondern das mit ihm ins Paradies geht. Hab Dank, dass du uns auch dieses Angebot machst. Hab Dank, dass wir auch dir unsere Schuld und Sünde bringen dürfen. Du weißt, wo bei uns die Schlagseite ist, denn du kennst unser Herz. Und du bist auch dafür gestorben. Und wir danken dir, dass wir dein Blut in Anspruch nehmen dürfen, das uns rein macht von aller Sünde. Hilf uns, dass wir bereit sind, dir zu bekennen, was uns von dir trennt, was die Gemeinschaft mit dir zerstören will, aber was sie auch teilweise schon zerstört hat, Herr, du weißt es. Wir bitten dich, lass uns zu deinem Kreuz kommen und abladen, was uns von dir trennt. Wir danken dir, dass du uns neues Leben schenkst, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wir auch heute neu mit dir wieder im Glauben anfangen dürfen. Bitten dich für alle, die dein Kreuz nicht erkennen, gerade die frommen Leute, die religiösen Leute, die auf dem Standpunkt Goethes stehen, oder der Pharisäer oder der Sadduzäer, begegne du besonders ihnen, die sich für so gerecht halten oder die ihr ganzes Leben immer sich entschuldigt haben mit den Umständen, mit anderen Menschen, mit ihren Erfahrungen oder was es sonst sei. Begegne du gerade ihnen. Herr, lass dein Kreuz uns vor Augen stehen, wenn Versuchung in unserem Leben kommt. Wir bitten dich, lieber Herr, dass wir bei dir Gnade finden. Und alles, was uns bewegt, wollen wir in das Gebet zusammenfassen, das du, Herr Jesus, deine Jünger zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch bitten um den Segen Gottes des Herrn für diesen Tag. Herr, wir bitten dich, segne du uns und behüte uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.